Sucht und süchtig.
Gut, ich habe ein bisschen Schiss von der Folge. Rückfall und Therapie. Hartes Thema, gutes Thema.
Aber bist ja durch, ne? Therapie?
Ja, genau.
Ja? Wie ist das denn, wenn du jetzt mal so darüber nachdenkst, wie ist jetzt so deine Freizeitgestaltung im Vergleich zu vor der Therapie?
Du gehst ja richtig in die Vollen sofort.
Ja klar, was ist los?
Wo sind deine Notizen? Was steht denn da noch so alles drauf?
Steht nur das?
Okay.
Nee, aber ich habe für mich nämlich... gemerkt, das ist ja schon eine der wichtigsten Dinge, die man nach diesem Therapieprozess lernt, ist ja wieder zu leben.
Ja.
So, und also gut, klar, das kann man jetzt ja logisch, dass es das ist, ne? Aber ja, da verändert sich ja eine ganze Menge. Ich finde, Freizeitgestaltung ist so ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Man baut ja endlich wieder Beziehungen auf.
Mhm.
Ne? Man hat ja dann eine Menge kaputt gemacht. Man kriegt ja neue Hobbys. Ich meine, das ist doch bei dir passiert, oder?
Also deine Frage jetzt gut strukturiert zu beantworten, jeder, der mal in Therapie war, weiß, dass Struktur das A und O ist, für einen Süchtigen danach im Leben klarzukommen. Ich bin jetzt in einem betreuten Wohnen und bin noch in einer WG, aber ziehe bald in mein eigenes Apartment, auch in diesem betreuten Wohnen-Komplex. Also ich bin zwar in diesem betreuten Wohnen, aber da ist jetzt kein Betreuer.
Das ist keine auferlegte Struktur.
Nee, es gibt keine auferlegte Struktur. Ich kann machen, was ich möchte, so wie als hätte ich eine ganz normale eigene Wohnung, nur dass dort eben ein Büro ist in dem Komplex und wenn man jetzt mal 3 Tage nicht auftaucht oder die einen nicht sehen, dann rufen sie dich jetzt quasi mal an und einmal in der Woche gibt es eine Gruppe, wo man mit den Leuten mal so eine kleine organisatorische Gruppe, würde ich es nennen, da geht es jetzt nicht um, geht's nicht mehr um Therapieinhalte, sondern einfach nur, wie geht's dir, was ist mit deinem... Wenn man jetzt da ist, wo ich bin, versuchen ja viele wieder zurück auch in die Arbeitswelt zu finden langsam und wieder im Leben anzukommen. Und wer jetzt gerade bei dir ankommt, ist Frieda, unser Aufnahmehund.
Genau, unser kleiner Aufnahmehund. Hi Frieda.
Struktur. Ja, ich habe halt hier unseren ehrenamtlichen Job als Podcaster und Aufklärer und Berichter. Wir nehmen ja einmal die Woche auf und darauf freue ich mich die Woche über. Ansonsten gehe ich zu einem Sportveranstaltung, wo auch echt Ex-Süchtige sind, so ein Volleyballtraining. Dann habe ich auf Therapie eine Band kennengelernt, also andere Jungs kennengelernt, die auch Musik machen. Und in einer Therapieeinrichtung gab es einen Musikkeller und wir treffen uns jetzt auch 1 bis 2 Mal die Woche. Ansonsten gehe ich gerade, ich bin jetzt seit fast 4 Wochen mit meiner Therapie fertig, meiner stationären Therapie.
Zeit vergeht, ja.
Ja. Und ich gehe es alles ganz, ganz ruhig an. Ich überanstrenge mich nicht. Für mich ist immer noch jeder Tag auch, ich habe jetzt keinen krassen Suchtdruck oder bin jetzt nicht gefährdet im Moment. So fühle ich das so. Ich fühle mich stabil. Aber es ist auch manchmal.
Ja. Oh, ist ja gut.
Nicht einfach, weil der Schmerz der Vergangenheit tief sitzt, die ganzen Leute, die man betrogen und verloren hat. Und bin schon auch noch sehr oft traurig über, dass ich jetzt quasi alleine in so einem betreuten Wohnen lebe. Ist natürlich alles super, aber rückblickend ist es auch nicht einfach, jetzt so nach vorne zu sehen, sich jeden Tag neu zu motivieren. Aber es ist das einzig Richtige und daraus kann auch wieder ein schönes Leben entstehen und ich bin froh, clean zu sein. Jeder cleane Tag ist ein guter Tag.
Ich finde, du kannst da stolz sein. Also ich meine, Sport, Musik, also Hobbys, dann malst du mittlerweile. Genau, wir machen diesen Podcast hier. Ist doch eigentlich viel daraus entstanden. So völlig ein neues Leben zumindest.
Genau, aber viele alte Bindungen sind halt auch komplett weg.
Na gut, klar. Ja.
Und Sachen, die ich ungern hätte verloren. So, also das macht mich doch sehr traurig, sehr oft.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich meine, unsere Familien sind zerbrochen. Aber es geht weiter, Hagen.
Ja.
Man muss immer nach oben, nach vorne schauen.
Aber genau, zu deiner Frage, das war jetzt quasi mein Ablauf und in der Therapie. Du bist ja noch in stationärer Therapie.
Genau.
Deswegen, bevor ich jetzt erzähle, wie mein Tagesablauf war in einer stationären Therapie, Wie läuft denn bei dir gerade so ein Tag ab? Nimm uns doch mal mit, John, in deine Einrichtung und beschreib mal, wie das da aussieht, dein Zimmer. Was passiert eigentlich für jemanden, der keine Ahnung hat? Wie ist eine stationäre Suchttherapie?
Also eine stationäre Suchttherapie ist meistens nach der Entgiftung, wie wir auch schon besprochen hatten. Man kommt also in dieser stationären Therapie an und hat zumindest schon mal einen Zeitraum von 12 bis 14 Tagen, die man sauber ist. Das heißt, man hat schon wieder ein bisschen Kontakt zu seinen Gefühlen,
ja.
Ist schon ein kleines bisschen stabiler als noch davor, aber natürlich immer noch relativ am Hadern. Nun ist es so, dass man dann von einer Entgiftung kommt. In der Entgiftung, haben wir ja schon gesagt, sind es um die 10 Leute meistens. Ne? Es gibt auch größere Stationen, aber eigentlich sind es nicht so viele Leute und alle sind auch kommen aus einem Leben, wo es noch viel Konsum gab. Wenn man in die Therapie kommt, dann merkt man ganz schnell, dass also einerseits ist es deutlich größer. In meiner Einrichtung zum Beispiel sind jetzt 40 Leute. Mhm. Es gibt noch, je nachdem. Aber da sind natürlich viele Leute, die auch schon recht weit sind, die jeden Tag konfrontiert sind mit dem Thema Sucht, die sich mit ihrer eigenen Geschichte schon viel mehr auseinandergesetzt haben. Es herrscht eine ganz andere Sprache. Ich finde, das ist etwas, was man sofort am Anfang bemerkt. Also bei uns wird sehr darauf geachtet, dass keine Szenesprache gesprochen wird. Also
ja.
Ballern oder selbst Kiffen wird nicht gesagt. Nee, wir konsumieren Cannabis. Es wird statt Joint, sagt man, THC-Zigarette.
Die Straße bleibt auf der Straße.
Die Straße bleibt auf der Straße, genau. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass wir unser Mindset komplett ändern wollen und diese Szenesprache natürlich irgendwo auch verherrlichend ist.
Ja,
klar. Und das Ganze, und man verbindet auch viel damit, ne? Und so ein bisschen auf Distanz geht, na, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. So, und dann ist es bei uns so, dass man in der ersten Woche hat man wieder mal nicht sein Handy. Ernst, wird sofort abgenommen. Man beginnt in dem niedrigsten Status, das heißt, man darf die Einrichtung nicht verlassen, gar nicht.
Also nochmal ganz kurz, man wohnt dort.
Man wohnt dort,
das
genau.
Ist das ist
ein Zuhause. Ja. Ist ein Zuhause, also man kriegt am Anfang ein Zimmer zugewiesen. Wir bekommen noch einen Paten, der einem alles so ein bisschen erklärt, die ganzen Abläufe.
Ja.
Genau, dann zieht man da ein in ein Doppelzimmer am Anfang mit dieser Begleitperson, um direkt erstmal eine Bezugsperson auch zu haben.
Mhm.
Ne? Also zumindest manchmal entwickelt sich aus dieser Patenschaft dann auch eine relativ innige Freundschaft, so, weil man ja, das ist halt die erste Bezugsperson, die man hat. Ansonsten wird man aber halt in dieses Becken geworfen, was durchaus problematisch
ist. Genau, bei mir war das nicht so, dass ich mit dem Paten zusammen gewohnt habe, sondern mit irgendjemand anderen, der dann auch neu eingecheckt hat.
Achso, mit einem neuen auch,
ja. Ja, ja. Ich war immer mit, oder ich kam aufs Zimmer, ich war, wie gesagt, in 3 Einrichtungen, aber einmal war ich mit einem neuen auch da und einmal mit jemandem, der schon einen Monat da war. Das war aber dann auch nicht unbedingt mein Pate. Der Pate war dann bei mir immer einer aus der Bezugsgruppe. Aber das kannst du ja auch gleich erklären. Dass diese 40 bis 60 Leute sind eingeteilt in Gruppen.
Genau, wobei wenn jetzt da, wo ich bin, kommt man da erst ab der dritten Woche rein.
Okay.
Am Anfang gibt es eine Aufnahmegruppe, wo halt die Neuen drin sind, wo erstmal grundlegende Dinge erklärt werden. Also
ach so, da werden alle Neuen in einer Gruppe gesammelt.
Genau, die Neuen sind in einer Gruppe, wie gesagt, für 3 Wochen. Da werden dann, oder sind es 5 Wochen? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Da werden verschiedene Themen halt durchgegangen, wie was ist eine Verhaltensanalyse und die Hausordnung wird durchgegangen. Also es gibt immer so ein bisschen thematische Gruppen dann am Anfang, wo man aber auch ein bisschen von abweicht. Ne? Aber trotzdem ist man am Anfang dieser Gruppe, danach wird man dann zugeteilt. Aber ich finde tatsächlich ganz gut, dass man am Anfang mit jemandem zusammenlebt, der halt auch irgendwo für einen verantwortlich ist. Es ist bei uns so, dass man morgens schon erstmal sich melden muss beim Nachtdienst und dann eventuell auch da pusten muss, also Atemkontrolle, Alkoholatemkontrolle.
Genau.
Und
jeden
man
Tag,
hat ja,
richtig?
Genau, jeden Tag.
Uns auch, ja.
Man hat ja sein Handy am Anfang nicht, das heißt, man hat auch keinen Wecker meist. Und da ist es ganz gut, jemanden auf dem Zimmer zu haben, der da schon ein bisschen weiter ist.
Wir durften die Handys behalten. Ja,
so ist es. Ja, ich finde es auch tatsächlich ein bisschen gemein, am Anfang sofort das Handy wieder genommen zu kriegen. Man war ja gerade, man kommt ja schon aus dieser Handy-Abstinenz hinaus, freut sich eigentlich, dass es wieder losgeht und dann wird es dir direkt wieder weggenommen. Auf der Fahrt von Entgiftung zur Therapie.
Ich weiß.
Da hat man dann kurz Zeit. Da kann man ganz, ganz kurz sich mal bei ein paar Leuten melden. aber auch, also es ist ja doch nochmal eine labile Zeit, wo man da ankommt. Also ne, man fühlt sich ziemlich stark eigentlich, wenn man aus der Entgiftung kommt. Aber mir zumindest war da immer noch gar nicht so bewusst, wie groß meine Baustellen eigentlich sind, wie groß die Probleme teilweise sind. Das sind ja Dinge, die man auch erstmal ja richtig lernen muss. Also ja. Ich glaube auch, dass jeder, der eine Therapie abgeschlossen hat oder auch der in der Therapie ist, wirklich auch etwas geschenkt bekommt. Einfach sich mal mit Dingen auseinandersetzen, die sonst, also die man einfach nicht tut. So der Kontakt zu den Gefühlen, ja. Gewaltfreie Kommunikation. Wer bin ich eigentlich? Was sind wirklich meine Ziele? Ja, ganz viele Sachen, die, klar, über die sich jeder auch Gedanken macht, aber so richtig fokussiert und konzentriert, wie das in der Therapie stattfindet, kriegst du das ja draußen eigentlich nicht.
Genau, dazu muss man sagen, es gibt dann, man ist dann eben, nach der Eingangsgruppe, in deinem Fall, kommt man danach in deine Bezugsgruppe. Mhm. Ich war in meinen zwei Einrichtungen immer gleich in der Bezugsgruppe. Und das ist quasi dann für die nächsten Monate, man muss sagen, es gibt 4 Monate, das nennt sich Kurzzeittherapie, oder 6 Monate, das ist eine Langzeittherapie, das sind die 2 Möglichkeiten bei einer Suchttherapie. 2x die Woche oder 3x die Woche hat man diese Bezugsgruppe, da sitzen dann ganz klassisch eben diese 10 Leute im Kreis. Bei uns war das immer so, es gibt dann eine Eingangsrunde, ja, man kann auch Blitzlicht sagen, es gibt unterschiedliche Wörter, Befindlichkeit. Ja, der eine oder andere Therapeut möchte nicht, dass es Befindlichkeit geht, weil dann sagen manche Leute, ja, es geht mir gut, das kennst du bestimmt.
Ja, gut ist kein Gefühl, genau. Das ist immer der Typ, ne?
Genau.
Übrigens bei uns auch in dieser Aufnahmegruppe geht es halt dann zum Beispiel auch um Gefühle, wo man dann Pseudogefühle, sekundäre und primäre Gefühle unterscheiden kann.
Genau.
Was tatsächlich auch ganz interessant ist, muss ich sagen.
Ja, und aber ich fand auch von Anfang an spannend, so wenn einer jetzt sagt, hör mir, es geht mir gut, und ich neige auch selber dazu zu sagen, ja, an irgendeinem x-beliebigen Tag, ich habe jetzt irgendwie heute nichts, eigentlich geht's mir gut, dass das oft nicht als Antwort akzeptiert wird, finde ich gut.
Ja.
Da man ja dann doch mal weitergehen muss. Also warum, dann ist diese berühmte Frage, was macht es denn zu einem guten Tag?
Ja.
Wenn jemand da nicht ausführlicher antwortet. Ja. Man muss ja auch nicht sagen, man kann auch sagen, ich will gar nichts sagen, das ist schon auch in Ordnung. Aber wenn man eben nur sagt, es geht mir gut, wäre es gut zu wissen, was es zu einem guten Tag macht. Ich war oft einer derjenigen, die gern mehr erzählt haben dann.
Ach, wirklich? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Sagen.
Ja, es wurde manchmal auch dann sanktioniert, aber also positiv. Aber und aus dieser, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber aus dieser Eingangsrunde entsteht dann meistens das Thema des Tages. Oder sind die bei dir, oder ich kenn's auch. Manchmal ist es auch vorbereitet ein Thema, was heute besprochen wird. Aber oft habe ich das Gefühl gehabt, kam das aus den Gruppen selber. Und da muss man auch unterscheiden, wie die Konstellation ist. Es gibt super Gruppen, also man muss immer noch erklären, wenn ich komme in die Einrichtung, in die Therapie, ist ja ein anderer schon bei 3 Monaten. Das heißt, der ist dann in 4 Wochen fertig, wenn er nur 4 Monate hat. Das heißt, da sitzen, wie du richtig gesagt hast, immer Leute mit unterschiedlichem Status, wie lange sie schon dort sind, wie weit sie schon auf dem Weg ihrer Genesung sind. Und deswegen ist ja auch immer wieder irgendeiner fertig und es kommt immer wieder ein neuer dazu. Und so gibt's immer ganz viele unterschiedliche Konstellationen in deiner eigenen Bezugsgruppe. Und da hat man mal ganz tolle Tage und Wochen und manchmal ist es auch anstrengend.
Ja, wobei es sich ja zum Glück nicht so häufig ändert wie eine Entgiftung. Also das dadurch, stimmt. Dass man eben, also bei uns ist es zum Beispiel so, dass fast jeder eine Langzeittherapie macht. Auch kurz dazu, vor einiger Zeit noch waren die Therapien deutlich länger, 18 Monate etc. Das wurde halt aus Kostengründen von der Rentenversicherung nach und nach runtergekürzt. Ich finde tatsächlich, dass eine Kurzzeittherapie nicht unbedingt viel Sinn macht. Also es kommt nicht immer darauf an, wie lange jemand konsumiert hat. Aber wenn ich jetzt an mich denke und ich habe, 13, 14, 15-jährigen Konsum noch länger, dann ist es ja absurd zu denken, dass ich das innerhalb von 3 oder 4 Monaten gerade biegen kann. Also klar ist die Zeit nach der Therapie, da fängt ja der Weg so richtig an.
Ja.
Aber die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit den Leuten, die ich kenne, ist es so, dass die meisten Leute, die eine Kurzzeittherapie gemacht haben, und ich habe auch schon mal eine Kurzzeittherapie gemacht, sind dann häufig rückfällig geworden.
Ja, ich auch.
Ganz genau.
Ja.
Von daher würde ich jedem, der eine Therapie anstrebt,
mach die 6.
Ja, und ich weiß, 3, 4 Monate hört sich auch schon viel an. Die Zeit vergeht total schnell. Also muss ich jetzt auch sagen, jetzt wo ich wieder in der Therapie bin, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich da sein darf. So, es ist total angenehm, da zu sein. Und die Zeit vergeht auch wirklich. Also die vergeht wirklich schnell.
Und man schläft auch oft gut da, so ging es mir eigentlich, weil man ja, es gibt ja doch viele Angebote, ne? Du musst Küchendienst machen oder in meinen Therapien gab es auch eine Theater-AG noch daneben an oder dann Kunsttherapie, Papierwerkstatt, ne, Holzwerkstatt. In einer Einrichtung meiner ersten gab es auch eine Pferdetherapie, wo man mit Pferden was machen konnte, was speziell für Leute war, die Probleme hatten, Bindungen aufzubauen. Mhm. Ich wollte auch unbedingt in die Pferdegruppe, aber ich habe da nicht so gut reingepasst. Andere, also die Therapeutin meinte, andere haben es nötiger als du.
Ja, wo warst du dann?
Ich war, ich habe selber dann eine Foto-AG gegründet.
Oh, sieh da.
Das war ganz gut. Wir haben dann Fotos gemacht und haben in der Therapieeinrichtung einen Flur für uns beschlagnahmt und haben dann wöchentlich Ausflüge gemacht, auch eigenorganisiert, also da war kein Therapeut dabei oder irgendwas. Und wir haben Fotos gemacht, sie dann dort ausgedruckt und hingehangen, nach immer ein spezielles Thema. So.
Aber das waren dann keine...
Also das waren quasi Freizeitaktivitäten.
Genau, hattet ihr auch, also weil wir haben ja auch eine Arbeitstherapie zum Beispiel.
Hatte ich in beiden meiner Einrichtungen nicht.
Okay, genau, weil bei uns ist es halt so, dass man je nach Dienst, also es gibt, ich sage jetzt mal als Beispiel, ein Tierdienst, der findet halt jeden Tag statt. So,
ja,
weil
da, Tiere haben sagen, halt, ihr habt Tiere bei euch.
Genau, wir haben auch Tiere bei uns, wir haben zwei Hofhunde sozusagen und...
so wie Frieda?
So, ja, nicht ganz so freundlich wie Frieda tatsächlich.
Okay. Ach echt, sind die nicht so down?
Ja, das geht schon. Ich glaube, es ist relativ schwierig, weil die haben ja ständig wechselnde Bezugspersonen.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob das so optimal ist, aber es ist ja schön mit den Hunden insgesamt. Ja.
Was habt ihr noch für Tiere?
Wir haben noch Hühner. Was haben wir noch? Wir haben Hasen und ein paar Aquarien.
Ich habe dich noch nicht besucht, ich würde mir das echt gerne mal angucken.
Ja, du komm, also bist immer herzlichst eingeladen.
Ja, ich hatte gerade noch nicht so Bock auf eine neue Therapieeinrichtung, aber als Besucher, ich glaube, in den nächsten Wochen komme ich mal. Du bist jetzt dann noch wie lange noch?
Ich bin noch bis 15. Dezember dort.
Ja, dann komme ich vorbei. Guck mir die Hasen an und was habt ihr noch?
Das war's. So. Aber die haben halt, ne, die haben ja auch nicht frei, von daher muss ich jeden Tag jemand drum kümmern. Dann gibt's auch andere Dienste, die dann nur dienstags und donnerstags quasi fast ganztägig stattfinden. Je nachdem, also am Anfang, wenn man noch in dieser Aufnahmegruppe ist, dann hat man noch keine langen Arbeitszeiten, aber später dann schon. Und dann gibt's auch in der Mitte der Therapie nochmal so eine richtige Belastungsprobe, das ist dann Küche. Da gibt's zwei Küchenteams von jeweils 5 Leuten und das ist dann schon relativ tough. Da sind die Schichten, glaube ich, einmal von 7 bis 14.30 Uhr ist die erste Schicht und die zweite ist dann von 17 bis 19.30 Uhr. Das ist dann halt im Schichtbetrieb, ne, dass man nur eine Schicht pro Tag hat. Am Mittwoch ist es allerdings den ganzen Tag für ein Team.
Das kenne ich gar nicht. Nee. In beiden meiner Einrichtungen hatten wir Köche.
Na, wir haben auch noch einen Koch. Wir haben einen Koch zusätzlich, aber die helfen da sozusagen mit aus. Und tatsächlich ist es eine Zeit, die sehr wertvoll ist. Also am Wochenende hat man übrigens auch nochmal einen ganzen Tag Küche, wo man an dem Tag auch quasi nicht raus kann.
Aber ich wollte gerade sagen, weil du hast mir mal erzählt, dass das, obwohl das am Anfang nicht unhart ist, dass diese Küchenerfahrung, dass es auch voll cool war dann in der Küche. Also nicht, was heißt cool, es war auch respektiert im Haus, wenn man Küche hat.
Total, also genau, einerseits sind die Leute natürlich dankbar, so, weil die mitbekommen, gerade wenn auch Feste sind, wie jetzt bei dem Sommerfest.
Und es schmeckt ja auch gut.
Ackern die halt ohne Ende. Das Essen ist sehr gut in der Einrichtung, wo ich bin. Also es ist wirklich, wirklich gut. Ich muss euch mal ein großes Lob aussprechen. Noch Grüße an den Koch. Und es ist halt was, wo das erst, also gerade wenn man aus diesen Jahren der krassen Abhängigkeit kommt, so, da ist man ja kein Teamplayer mehr. Nee. Da findet ja alles alleine statt.
Ja.
Und da bist du dann das erste Mal, gehst du mit diesem Team durch dick und dünn. Mhm. Morgens kommen alle erstmal angepisst um 7 Uhr da sein, ja, aber man kommt in eine Routine rein, man hilft sich gegenseitig, es gibt dann auch mal verschiedene Rollen, die halt verteilt werden. Man kann auch selbst in der Küchenbesprechung eigene Rezeptvorschläge mit einbringen und es entsteht einfach ein Teamgeist und man kämpft sich durch diese Zeit durch und hat tatsächlich auch Spaß beim Arbeiten. Ich meine, wenn du mit einem guten Fünferteam da bist.
Du hast mir erzählt, ihr habt da mit Lebensmitteln geworfen?
Nee, also wir haben dann teilweise, es war also manchmal, also auf der ersten Therapie, wo ich war, war es kompliziert, seinen Kaffee zu trinken, weil man wusste nie, ob da jetzt Tabasco drin war oder vielleicht ein Stück Wurst. Es gibt auch mehrere Schläuche mit eiskaltem Wasser, wo dann auch gerne mal eine kleine Wasserschlacht.
Ah, das war das mit dem Wasser, ja.
Und ja, schon auch so, ob die Scheibe Wurst an dieser Stelle oder an der anderen Stelle von der Wand besser hält, wurde auch schon mal getestet.
Okay, aber ich finde das
aber echt, wir hatten da Spaß. Also es war halt, ne, wir haben versucht, eine gute Zeit zu machen als Team.
Ja.
Und man wird ja, im Endeffekt ist eine Therapie ja auch eine Vorbereitung wieder auf den ersten Arbeitsmarkt. Und da wird halt in meiner Einrichtung zumindest ein Augenmerk drauf gelegt. Das betrifft nicht jeden, das ist nicht für jeden wichtig.
Ja.
Aber es tut ja auch nicht weh.
Nee. Und du kannst für dich sagen, diese Teile der Arbeitstherapie, auch was fürs Haus zu leisten und nicht nur als Gast zu sein, war für dich auch gut auf deinem Genesungsweg. Ich hatte tatsächlich in beiden meiner Einrichtungen keine Arbeitstherapie. Es gab mal so, In der zweiten Einrichtung musste man mal die Flure wischen oder so, aber das war einmal die Woche für eine Stunde so. Und ich habe mir das immer so ein bisschen auch noch attraktiver für mich selbst verkauft. Das ist wie ein Kurhotel manchmal auch. So ja. Nehme ich das manchmal wahr. Also weil du gehst in die Mensa essen, in den Essensraum. Der war sehr, also ich muss sagen, beide Einrichtungen, denen ich war, waren super sauber, ordentlich. Das hatte was von einem Hotel.
Nee, und bei uns hat es nichts von einem Hotel. Aber das ist auch eigentlich tatsächlich nicht das, was... Also ich war ja auch schon in anderen, ich war schon in sehr, sehr luxuriösen Einrichtungen teilweise. Ich will jetzt da keinen Namen nennen, aber ich glaube viel, viel höher geht's quasi in Deutschland gar nicht, als in den Einrichtungen, in
denen Betty Ford.
Okay. Und das ist, ich weiß nicht, dieses komplette mit Watte umpackt werden und dieser Luxus oder auch diesen Luxus zu haben, nicht viel tun zu müssen, bereitet dich ja nicht wirklich auf alles vor. Also wir haben halt echt noch eine gute Quote da, wo ich jetzt bin, werden erstaunlich wenig Leute rückfällig danach. Klar gibt es Leute, die rückfällig werden.
Ja.
Aber es ist ja nun mal leider so, dass bei unserer Krankheit sehr viele Leute rückfällig werden. Das ist leider an der Tagesordnung.
Ich habe die Statistik hier, die ich erinnere, in den ersten 3 Monaten nach Therapie werden 70% rückfällig.
Ja, und deutschlandweit. Das ist halt schon krass. Und ich war zum Beispiel auf dem Sommerfest, wo ich jetzt war, also ich war schon mal in der gleichen Einrichtung, in der ich jetzt bin, und zwar von September bis Februar 2021.
Ja.
Also vor kurzem. Und aus dieser Gruppe wurden wenige Leute rückfällig. Also von den 40 Super. Leuten da waren es also weit unter der Hälfte.
Und ja, nicht falsch verstehen mit dem Kurhotel, das habe ich so für mich kodiert. Ja. Natürlich haben viele andere das, wenn man es objektiv betrachtet, war die erste Einrichtung kein Kurhotel. Die zweite hatte ein bisschen was mehr, weil es war so ein Altbau. Aber das war wirklich auch nur so meine Perspektive, wie ich mir mein Leben dort so auch, weil manchmal im Winter, weißt du, dann ist das auch, es hast du auch da sehr schwierige Tage, aber ich war immer froh, einfach da zu sein, so. Und also ich wollte es nochmal richtig stellen. Also, ich glaube, von 10 Leuten sagt einer, das ist hier wie ein Kurhotel, das war dann halt eben ich. Und für die anderen 9 war es auch vielleicht auch die Räumlichkeiten auch nicht so schön, so. Das ist natürlich klar.
Es kommt einfach total darauf an, was man braucht. Also, du bist ja zum Beispiel.
Was man daraus macht?
Ja, das ist sowieso. Du bist ja auch zum Beispiel mit Arbeiten und per se hast du ja gar kein Problem. Du bist ja ein Arbeitstier. Ja. Zumindest nehme ich das so wahr. Und ich glaube, das, was du am wenigsten brauchst, ist eine Arbeitstherapie.
Genau, für mich wäre das jetzt, also ich habe es ja nicht gemacht, von daher kann ich es nicht beurteilen. So, ich hatte keine Arbeitstherapie. Aber ich fand es toll, dass ich mich da aufgefangen gefühlt habe von so Kunsttherapeuten, ne? Weil ich bin ja kreativer und dann dort die Malerei zu entdecken mit einem studierten Maler als Therapeut jetzt, der mir Techniken zeigt. Und dabei redet er auch noch mit dir über deine Erkrankung beim Malen und sagt so, ich weiß noch, als Kunsttherapie angefangen hat, das erste Mal kriegen wir alle so einen Klumpen Knete in die Hand, müssen uns in einen Kreis setzen und müssen alle eine Kugel machen. Und dann geben wir die Kugel weiter und mussten, also weiter, so dass wir nicht mehr wussten, welche Kugel wir haben. Dann machen wir, und immer alles mit Augen zu. Und mussten dann rausfinden, welche Kugel wohl von wem ist. Und wie jeder so seine Kugel macht. Und die Kugel von jedem war natürlich komplett individuell. Wir konnten aber, wenn ich mich richtig erinnere, jede Kugel einem zuordnen.
Ja, okay.
Und das ist doch, weißt du, da dachte ich so wow. Ja. Weil erstmal denkst du so, ja, jetzt machen wir alle eine Kugel, meine Güte, so ist das. Aber
könnte man sich gleich die Kugel geben, denken wir wahrscheinlich am Anfang. Oder?
Nee, ich war ja schon relativ open-minded, aber ein paar andere in der Gruppe waren so, what the fuck.
Ja,
ganz so, und es ist ja immer so, das ist nicht mein Ding, damit will ich nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz in meinen Kunsttherapiestunden gehört habe. Völlig in Ordnung natürlich, so wie ich bei anderen Sachen war. Die waren dann nicht offen, aber ich fand, das wurde gut gemacht und hat auch oft dazu geführt, dass Leute, die dachten, warum soll ich jetzt ein Bild malen? Ich kann nicht malen, ich möchte das nicht malen. Dann ein Bild malen. Das klingt jetzt irgendwie auch sehr versimpelt, aber das hat ja auch damit zu tun, den Zugang zu seinen Gefühlen zu kriegen. Und du musst ja keinen Baum malen. Dann mache, also generell, dass man in so einer Einrichtung offen dafür ist, seine eigenen Gefühle zu entdecken. Darum geht's ja auch. Und seine Vergangenheit. Bei mir wurde auch viel über die Kindheit geredet. Ich hatte in der ersten Therapie noch nicht nur eine Suchttherapie, sondern auch eine Schematherapie.
Was bedeutet das?
dass eben nicht nur die Sucht therapiert wird, sondern auch die Ursache.
Ja, klar, darum geht es, ne? Genau, das ist ja der, ne, Kern.
Ja, ja, genau. Warum war gerade ich in meinem Fall, ne, das gilt ja für jeden individuell, warum war ich anfällig dafür auf genau auch die Substanz?
Ja.
Und ich habe rausgefunden in diesen ganzen Monaten, warum diese Substanz bei mir so eingeschlagen hat und warum ich auch niemals, auch schon von Anfang an nicht, auf dem Weg eines kontrollierten Konsums war, wie vielleicht andere auf der Welt, die sagen, ich konsumiere einmal im Monat was, so what, ist natürlich gefährlich, pass bitte drauf auf, lass es lieber sein, aber derjenige muss ja nicht zwangsläufig süchtig werden, unbedingt, wenn er einmal im halben Jahr Kokain nimmt. Nee, so, aber ich war eigentlich schon nach 3 Wochen teilabhängig, weil ich sofort nicht davon die Finger lassen konnte. Und das rauszufinden, vor allen Dingen auch in dem Einzel, wie wir immer sagen, also du hast nicht nur Gruppentherapie, um kurz mal den Bogen vielleicht auch zu Ende zu bringen, man hat ja auch Einzeltherapie bei deinem eigenen Therapeuten, 1 bis 2 Mal die Woche. Und wenn man sich vorstellt, man ist da 6 Monate, draußen kostet so eine Sitzung irgendwie 200 Euro die Stunde. Und was einem da geboten wird von Therapiemaßnahmen, ich bin echt ein großer Fan von meinen Therapien.
Auf jeden Fall, vor allem sitzen da dann auch Therapeuten und Therapeutinnen, die also die Jahrzehnte an Erfahrung haben.
Oh ja.
Im Umgang mit Abhängigen und alles schon mal gehört haben.
Alles.
Und ich hatte letztens auch eine Therapiesitzung beim vertretenden Therapeuten und da habe ich 2 Sitzungen hatte ich bis jetzt bei dem und der holt Sachen aus mir raus, ja, oder sagt mir Dinge über mich, nachdem ich nur ein paar Sätze geredet hat, die mich noch Tage später beschäftigen und so präzise und klug sind, einfach nur aufgrund dieser Erfahrung, die dieser Mann in dem Fall gemacht hat. Und das kann ihm schon sehr helfen. So, man ist ja auch, man tendiert ja auch dazu, selber Dinge zu übersehen, was Dinge selbst betreffen.
Man versucht, sieht man nicht. Ja, man versucht ja die ganze Zeit an sich zu arbeiten, in sich reinzugucken, aber in sich reinzugucken ist ja brutal anstrengend.
Ja.
Das meinte ich vorhin mit dem Schlafen, deswegen konnte ich da, ich war manchmal nach ein paar Tagen, ich war echt fertig abends.
Ja,
so nach so stundenlang reden über diese ganzen krassen Themen.
Ja.
Und ich weiß noch, was du gerade sagst, das Gleiche habe ich auch ähnlich. Ich saß mal in so einer ganz normalen Gruppenbefindlichkeit, war irgendeiner sagt was, womit ich irgendwie ein Problem hatte. Und ich pöbel so ein bisschen rum, also nicht pöbeln, aber ich war so ein bisschen, ey, was verstehe ich nicht oder ich bin nicht deiner Meinung oder so. Also ganz normale Gruppen. Und ich war so ein bisschen, unterbricht mich meine Therapeutin. Also, was machen Sie denn hier? Was ist denn das? Wieso, was? Was? Na, ich sag nur was zu XY. Also Feedback halt. So, nee. Was ist denn mit Ihnen? Ich so, was wollen Sie denn von mir jetzt? Kennst du das, wenn auf einmal so der Fokus in so einer Gruppe auf einmal sagt, und dann gucken alle zu dir und so. Und so ging das noch so ein bisschen. Und ich so, sagen Sie mal, was fühlen Sie denn? So, was ist denn los? Ich hab doch nur gesagt, Herr Decker, was ist es? Und dann sage ich auf einmal Angst. Also ich hatte an dem Tag brutale Angst vor meinem Leben oder so. Und sie hat aus meinem, wie ich dem da, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ne? Aber aus meinem Feedback zu der anderen Person gegenüber hat sie eigentlich, das war quasi eine aufgesetzte Meinung, weil er hat anscheinend was gesagt, was mich tief berührt hat. Und ich wollte es aber nicht ranlassen, sondern habe es irgendwie irgendwas dazu gesagt, wo die Megatherapeutin, und ich bin großer Fan von ihr gewesen, diese Emotionen, wie du gerade richtig sagst, du kannst denen nichts erzählen und die erkennen sofort, was los ist.
Ja.
Und danach hatten wir dann noch ein Einzel und da bin ich dann auch wieder zerbrochen quasi gefühlt, aber sie hat das in mir gespürt und das ist ganz wichtig auf so einer Therapie und ich habe echt da sehr viele positive Erfahrungen gemacht, dass die dich auch fordern.
Ja.
Du musst natürlich auch offen sein und das auch wollen.
Absolut, man muss sich auch bewusst sein dessen, dass das Therapie ist halt ein schmerzhafter Prozess. So, da geht man so ein Seelenstriptease, da geht man ganz tief an Dinge ran, die man, wie auch zu Eingang schon gesagt, die man sonst auch nie alleine bearbeiten könnte oder würde. So, da werden, natürlich müssen da Dinge geöffnet werden, unter denen man erstmal zusammenbricht unter der Last, aber man ist ja in diesem Safe Space und verarbeitet diese Sachen zusammen, nicht allein, ne? Nicht nur mit dem Therapeuten, aber auch diese Gruppen helfen wahnsinnig. Und dann gibt's ja auch nochmal übergeordnet die gesamte Einrichtungsgruppe.
Klar.
Ja, also man hat ja ständig super Gespräche mit Leuten.
Und natürlich gibt's da Konflikte, das wollen wir ja nicht
jetzt. Klar.
Also, ne, es gibt immer wieder das ist hier ein Mikrokosmos. 40 bis 60 Leute auf engem Raum wohnen in so einer Jugendherbergseinrichtung, sind die ganze Zeit zusammen. Da hast du immer wieder auch Konflikte, die hast du aber auch so im Leben.
Ich dachte Kurhotel.
Ich bin jetzt bei Jugendherberg.
Sehr gut. Das ist ja, aber diese Konflikte sind ja auch total wichtig. Ne? Konfliktvermeidung ist häufig ein großes Thema. Für die meisten Leute gibt es Drogen, ganz viel Konfliktvermeidung. Ne? Mit mir selbst Konflikte, aber auch Konflikte mit anderen. Und diese Konflikte auch einzugehen, so ist ja auch, oder damit halt gesund umzugehen, ist ja total wichtig. Ich meine, wie viele Leute können gesund und auf eine gute Art und Weise mit Konflikten umgehen? Nicht so viele.
Habe ich echt neu gelernt. Also ich habe durch einige Konflikte dort, wo ich erst dachte, was ist der andere für ein Arschloch, gemerkt, dass es eigentlich auch mein Ding war.
Klar.
Ja. So. Und hab durch, und mit einigen von den größeren Konflikten, die es gab, habe ich mich danach auch am Ende gut mit den Leuten verstanden, wir haben uns in den Arm genommen. Hat ein paar Wochen vielleicht gedauert, ja? Aber du kannst dem Konflikt ja auch nicht entgehen in so einem Laden. Aber die Konfliktlösung und was hat der Konflikt eigentlich, wieso habe ich denn einen Konflikt überhaupt? Der ist ja oft auch von dir, aus dir heraus gesteuert oder verursacht, obwohl ja vielleicht der andere macht vielleicht den Fehler oder löst den Konflikt aus, aber vorher ist ja vielleicht irgendwas anderes auch schon da.
Ja, oder man weiß vielleicht doch, was der andere gerade eigentlich für Probleme im Hintergrund laufen hat, weil man tauscht sich ja aus.
Ja.
Und dadurch kann man ja Sachen auch total deeskalieren. Ne? Und es ist ja, nun läuft ja nicht jeder immer gleich glücklich durch die Welt und ohne Baustellen. Und wenn ich, na, das ist schon, man kriegt schon eine neue Denke auf Therapie.
Also ich habe echt gelernt, oder habe ich mich echt schwer getan die ersten Monate, das Erlernen, die Perspektive des anderen in einem Konflikt zu respektieren, obwohl du vielleicht denkst, du bist im Recht, das habe ich dann gelernt.
Ja, das ist auch super wichtig. Also auch wieder einer dieser Punkte, die man auf Therapie lernt, die man vielleicht sonst draußen nie so richtig angehen würde.
Nein, niemals, ja.
Nun warst du ja auch in Therapie. Wie lange warst du jetzt nochmal in Therapie das letzte Mal?
2 Monate. Ich hatte einen Rückfall nach meiner ersten Kurzzeittherapie. Und bin dann nochmal eine 2-monatige Auffangtherapie. Das ist ein spezielles Therapieangebot für Rehabilitanten, Süchtige, die rückfällig werden, relativ zeitnah nach ihrer positiven Entlassung. Und das gibt's auch zum Glück und das habe ich dann wahrgenommen. Also musste ich unbedingt.
Also wurdest du nach deiner Kurzzeittherapie erstmal rückfällig?
Am Entlassungstag.
Erzähl uns doch kurz davon. Wie kamst du denn, wie war dein Mindset, als du aus der Therapie rauskamst?
Ich muss eigentlich eher anfangen. Also ich mittlerweile, also in meiner letzten Therapie ging es eigentlich 2 Monate komplett um die Aufarbeitung dieses Rückfalls. Weil man ja daraus eine Menge Schlüsse ziehen kann für dein Mindset eben. Und ich war ja 15 Jahre abhängig und am Ende täglich, dann Entgiftung und ich fand das super, die Therapie, diese 4 Monate. Ja. Ich hatte keinen Suchtdruck und ich war im Grunde, ich hatte meine, weil alles so entspannt lief für mich, also ne, entspannt in Anführungsstrichen, es war natürlich hart, anstrengend und geweint, aber so gefühlt fühlte ich mich toll, dass ich das gemacht habe, klasse, ich habe eine Menge gelernt, aber vielleicht bin ich ja gar nicht so süchtig wie die anderen, vielleicht, also jetzt seien wir mal ehrlich zu dir selber, Hagen. Dich hat's nicht so schlimm erwischt.
Hättest du nicht gar nicht so gebraucht, die Therapie wahrscheinlich.
Doch, war schon gut.
Okay, ja.
Das war schon gut, aber du bist nicht so, also so wie die anderen, ja. So bist du ja nicht. Ja. Das ging schon ein paar Wochen vor Entlassung los. Und weiß ich jetzt erst. Ich habe das da natürlich noch nicht, konnte ich das noch nicht so feststellen, diese eigenen Gedanken. Das war jetzt eine große Arbeit, rauszufinden, dass ich wirklich so gedacht habe. Dann wurden 2, 3 Leute entlassen, mit denen ich eng zu tun hatte. Die, die wurden quasi auch rückfällig. Aber die Kommunikation lief so, wie, ja, sie haben jetzt mal konsumiert und konnten es dann auch wieder lassen. Das hat natürlich diesen Gedanken von mir in die Karten gespielt. Also weißt du, wenn du, weißt du, also enge Bezugspersonen sind raus und meinten so, ich hatte jetzt Bock und ich hab's gemacht und es war in Ordnung und ich hab's jetzt wieder sein lassen. Das hat ja quasi meinem arroganten Sucht-Ich voll in die Karten gespielt. So. Und meine Abstinenzentscheidung war da einfach noch nicht gefestigt. Ich ich hatte Sachen und Gedanken im Kopf, wie sowas wie, naja, vielleicht einmal im Monat.
Auch bezüglich Kokain dann.
Ne? Ja. Das ist schon krass, ne? Muss ich ehrlich sagen. Also jetzt, ja, in dem Moment, habe ich, ich war ja so im Therapiewahn, positiv. Aber ich glaube, ich habe es tatsächlich wahrscheinlich auch gebraucht. Hatte ja auch krasse Konsequenzen für mich gehabt, nochmal der Rückfall. Mhm. Hat nochmal viel Kontakt zu vielen ganz, ganz wichtigen Menschen in meinem Leben mich komplett gekostet, die von mir nichts mehr wissen wollen jetzt. Aber in diesem Moment, dann war ich auch noch, hatte ich Corona, war 10 Tage in Isolation, kurz vor der Entlassung. Mhm. Und da hatte ich dann zum ersten Mal ein bisschen Suchtdruck. Aber um es kurz zu fassen, ich habe die Sache ernst genommen, meine Sucht und meine Krankheit, aber ich war nicht komplett überzeugt davon, dass ich diese Krankheit habe. So.
Ja, okay, das ist ja interessant. Ja,
ja, es hat mich, ich habe alles, ich habe da wirklich geweint, gearbeitet, gelacht, viel, viel auch aufarbeiten können in der, in den Einzeltherapiestunden mit meinem Therapeut über meine Kindheit. Also ich habe mich wirklich gut, gut neu kennengelernt und auch viele Dinge behandeln können, die für mich Probleme verursacht haben. Und ich habe auch verstanden, warum ich süchtig wurde und warum diese Substanz so wichtig war für mich. Also bei mir war ein Mangel an Selbstvertrauen so ganz wichtig. Ich denke immer, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. So. Und Kokain macht ja genau das weg. Ja, danach, wenn du konsumierst, dann bist du wer. Für dich selbst. Und ich habe aber so ein Problem mit, das hat aber auch so einen Drive verursacht, dass ich in meinem Beruf so gepusht habe, weil ich immer der Meinung war, ich kann eigentlich gar nichts. Ne? Das habe ich alles gut gelernt. Aber als ich dann rauskam, hatte ich wieder Corona, kurz nach 3 Tagen schon wieder, und dann konnte ich nicht in mein betreutes Wohnen gehen, was ich damals schon organisiert hätte. Wahrscheinlich wäre es da aber auch passiert. Ja, mein Mindset, ich bin dann in meine alte Wohnung gegangen, wo ich alleine war, 14 Tage, und in den 14 Tagen war ich dann 4 Tage wach. Einmal 3 Tage am Anfang und einmal letzte Nacht. Und im Grunde, zusammenfassend, war ich überheblich und arrogant der eigenen Krankheit gegenüber und habe mir dann die äußeren Umstände, die da passiert sind, hat mein Gehirn sich dann so zurechtgelegt, dass ich jetzt probiere. Ich wollte es ja auch nur mal ausprobieren, weißt du so? Ich probiere es jetzt nur mal aus. Nach einer Kapsel höre ich auf.
Genau.
Dem war so nicht. Und dafür war der Rückfall für mich, für die nächsten 40 Jahre meines Lebens, hoffentlich mehr, tatsächlich, obwohl ich sehr viel dafür bezahlt habe, in meinem Leben, jetzt, was Menschen angeht, die weg sind, war quasi für meine Drogenabstinenz wichtig. Mhm. Weil der Trip war scheiße, ich hatte keinen Spaß bei meinem Rückfall. Ich konnte eben nicht aufhören nach einer Kapsel, sondern habe alles Geld ausgegeben, was ich hatte. Versucht wieder Geld zu borgen, Leute angeschrieben. Ich war sofort wieder in diesem, ich war so 2-3 Stunden nach Entlassung war ich in dem Film, in dem ich Ende November war. Und der Konsum selber war halt auch nicht euphorisch oder positiv, sondern ich hatte sofort Paranoia. Ich habe mich konnte wieder gestolpert, konnte meine Hände nicht mehr richtig bewegen. Meine Füße wurden taub, ganz krass. Auf einmal waren beide Füße taub. Also ich habe gemerkt, wie mein ganzer Körper dagegen rebelliert eigentlich. Also die Organe und so. Ne? Also nicht mein Geist eben nicht, aber es war die Hölle. Es war wirklich die Hölle. Plus zu wissen, natürlich dann auch in dem Moment, fuck, was hast du denn jetzt gemacht? Ja, jetzt wird's richtig schwer.
Ja, na gut, der Preis war dir bewusst quasi, ne?
Tja, also aber so ich
wegbetäubt,
bin halt süchtig. Ja, gewesen. Also, ich hab's wegbetäubt und hab dadurch dann quasi auch mein Zuhause verloren. Ja. Und bin dann in eine Einrichtung gegangen, in die man geht, wenn man kein Zuhause hat und auf einen Therapieplatz wartet. Und da habe ich dich ja getroffen. Also ich habe sofort nach dem Rückfall bei der Drogenberatungsstelle angerufen und gesagt, ich brauche diese Auffangtherapie.
Ja, das ist super.
Ja, sofort.
Hat die Therapie, die du davor gemacht hast, ja schon einiges gebracht. Total. Ne? Dass dieses Bewusstsein da war.
Total. Also die erste Therapie ist, die Basis von allem, was mich jetzt gerade genesen lässt. Ja. So, nur habe ich auch viele Sachen nicht angewandt. Ich war dann traurig, weißt du, ich war alleine in der Wohnung, ich hatte diese Suchtgedanken, ich war auch traurig, weil ich alleine war, weil ich Corona hatte, konnte mich keiner abholen, ich konnte nicht in meine neue Wohnung ziehen eigentlich, ich habe nicht diese Menschen, das war alles so geplant, das hat alles nicht stattgefunden, so, und ich war unglaublich traurig dann, und dann hätte ich aber Leute anrufen sollen, mich mit Leuten treffen sollen, mir eine Gruppe suchen sollen draußen, aber ich hatte ja dieses scheiß Corona. Und natürlich ist jetzt keine Entschuldigung, aber es hat es für mich schwieriger gemacht in dem Moment, denn Leute, aber ich hätte ja auch telefonieren können, ja, und sagen können, Leute, bitte, mir geht's, ich habe Angst, was zu konsumieren, aber ich wollte ja in dem Moment auch konsumieren.
Ja, ja klar, da ist man ja schon.
Das und dann war
ist,
das schon vorbei.
Genau, das hat sich ja davor schon, wenn sich das anbahnt, ne, oder schon so im Kopf nur so ein bisschen die Möglichkeit
besteht. Du weißt selber, man muss viel eher einsteigen in Hilfesituationen und nicht sich alleine in ein Taxi setzen und alleine in eine Wohnung fahren mit 1000 Euro in der Tasche.
Ja. Allein
das sein. Ist das Letzte, was man macht. Und alleine sein war dann am Ende, da habe ich es mir dann erlaubt.
Ja.
Und ja, es war die Hölle.
Ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich wurde ja auch rückfällig. Bei mir war das so, dass, also genau, ich gehe auch ein bisschen weiter zurück. Und zwar habe ich ja, wie ich schon gesagt habe, eine Therapie von September bis Februar gemacht. Davor habe ich, das war dann kurz nach einer...
Aber das war ja auch nicht deine erste Therapie.
Aber das war meine erste Therapie, die ich auch durchgezogen habe. Also davor habe ich so kürzere Aufenthalte irgendwo gehabt. Ich habe einmal 2010 eine Therapie abgebrochen nach 2 Monaten. Das war sehr schwierig. Da wurde eine mir sehr nahestehende Person am Kopf operiert und ich konnte da nicht weg, wo ich war, und durfte nicht raus zu diesem Termin, und es hat ein paar Tage später, dann habe ich das da nicht ausgehalten und wollte halt, hat mich rausgezogen, habe ich abgebrochen. Das ist schon sehr lange her, wie gesagt. Und dann hatte ich ein paar Mal so einen Monatsaufenthalte auch, aber alles immer nicht so, also nur so Halbgehauszeug irgendwie. Ne? Und ich
also ja auch, du warst so, auch nicht voll dabei inhaltlich?
Nee, irgendwie nicht. Und ich habe ja auch viele Entgiftungen gemacht, aber damals habe ich immer noch, oder sehr häufig habe ich gar nicht die Notwendigkeit einer Therapie im Anschluss gesehen. Also die Entgiftung ist ja quasi eigentlich das Eingangstor zur Therapie. Wie vermessen ist es zu denken, dass ich 12 Tage oder 14 Tage nichts nehme und mit anderen Leuten, die wo die größtenteils noch drauf sind, zusammen bin und dann bin ich plötzlich genesen. So, das ist ja Quatsch. Aber wie gesagt, 21 habe ich dann mich entschieden, also nach einer Trennung von einer Freundin, war eine sehr intensive Beziehung auch, bin ich erstmal nochmal ganz kurz bei meinen Eltern aufgeschlagen, und von da aus war dann klar, okay, ich muss jetzt in eine Therapie, damit ich danach auch wieder vernünftig weitermachen kann. Ne? Also ich habe von meiner Freundin zusammen gewohnt habe kurz vor der Therapie auch nochmal angefangen, neue Substanzen auszuprobieren. Ich habe erst da...
Na super.
Ja, total super, ne? War ich fantastisch. Ja, und auch denke, meine Güte, ich wusste doch schon seit so vielen Jahren Bescheid, dass das alles nur in die Scheiße führt.
Ja.
Aber habe da dann auch nochmal die Pregabalin-Abhängigkeit entwickelt. Und da war dann aber klar, ich muss eine Therapie machen. Ich habe diese Therapie auch ganz gut angefangen. Und habe aber es war auch nur eine Kurzzeittherapie. Habe aber nach der Hälfte der Therapie dort eine Frau kennengelernt, mit der ich dann auch, wo dann auch mehr passiert ist, wo uns auch von den Therapeuten her ganz klar gesagt wurde, dass das nicht funktioniert. Das war auch schwierig, das war auch gar nicht so klar, was wir überhaupt wollen, beziehungsweise ich hatte mich eigentlich schon quasi verliebt, aber von ihr aus bestand dann, sie war relativ frisch im Haus, und da war klar, dass sie eigentlich gar nicht beziehungsfähig ist zu dem Zeitpunkt.
Ist auch generell ein ungünstiger Zeitpunkt, sich zu verlieben.
Sehr, sehr ungünstig, aber es war halt, wie es ist, und ich kam damit sehr schwer klar und war dann den Rest der Therapie einfach total abgelenkt. So, es war total schwierig für mich. So, wir haben dann schon versucht, irgendwie im Haus keinen Kontakt mehr zu haben. Das hat nicht geklappt. Das war dann mal, war sie abweisend, was für mich ganz schwierig war, um das halt aber durchzuziehen. Dann haben wir doch wieder irgendwie was miteinander angefangen. Also es war so ein Hin und Her, und es war sehr viel Unklarheit für mich. Und ich wurde da dann entlassen, habe die Therapie erfolgreich abgeschlossen, aber war die letzten 2 Monate nicht mehr bei der Sache. So, und bin dann in betreutes Wohnen. Und sobald ich halt aus dieser Einrichtung raus war, wurde mir halt total klar, also wurde mir halt so bewusst, welche Unklarheit da herrscht in dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Also es ich habe ja nun leider schlechte Erfahrungen mit Beziehungen gemacht. Ne? Mhm. Habe da auch große Vertrauensprobleme, habe auch Probleme, mir zu vertrauen oder meinen eigenen Gefühlen. Und ich war da halt, also habe da erst gemerkt, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was überhaupt Phase gerade ist. Ne? Genau in dem Punkt, wo eigentlich man sich Stabilität wünscht und sie auch braucht, hat halt wieder alles angefangen, so ein bisschen zu wackeln. Ich hatte eigentlich total die gute Perspektive, hatte super Pläne, war auch kurz davor, meine Ausbildung weiterzumachen. Aber ich habe halt immer einen sehr starken Fokus auf Beziehung. Es war halt sehr schwierig. Und da war es dann so, dass ich war nach der stationären Therapie ambulant angebunden und habe dann noch zweimal die Woche oder so eine Gruppe gehabt und auch ja. Urinkontrollen. Und da war es dann irgendwann so, dass in der Gruppe hieß es, ja, XY fehlt heute, weil krank und kann keine UK machen. So, und da hat mein Suchtdämon im Kopf gesagt.
Wie genau, was bedeutete das organisatorisch?
Na, das bedeutete, und dazu komme ich ja gerade, dass mein Suchtdämon mir gesagt hat, wenn du krank bist, dann musst du keine UK machen.
Ach so, ja klar.
Ja, klar. Und
also so wurde das dort geregelt?
So, ja, wegen Corona. Weil wenn, ne, es war halt normal, normalerweise müsste man dann trotzdem kommen, aber weil Corona und so und alles ein bisschen.
Und wie lange konnte man sich da krank melden? Was hat dein Suchtgedächtnis da ausgerechnet?
Also mein Suchtgedächtnis hatte, also es war, ich glaube, zweimal die Woche UK, Montag und Donnerstag. Und zwar klar, wenn zum Beispiel, wenn die Donnerstag UK ausfällt, dann könnte ich ja Dienstag, Mittwoch auf jeden Fall konsumieren. So. Okay, würde halt passen bis nächsten Montag.
Ja, und dann, wenn du nicht übertreibst, ist es wieder raus.
Ganz genau. Ja. Und weil ich ja wahnsinnig klug bin, habe ich gedacht, ey, das schaffe ich auf jeden Fall. Ich meine, eine Kapsel war, kennst du ja.
Kommt mir sehr bekannt vor.
Absolut. Und also wirklich während dieser Gruppe noch, wo ich diese Erkenntnis hatte, dass dann eine UK wegfällt, hat also sich schon direkt geformt bei mir, okay, krass, kannst dich nochmal verabschieden. So, jetzt
war das dann draußen. Auch der Tag, an dem du konsumiert hast?
Ich glaube, das war auch dann tatsächlich der Tag. Ich glaube schon. Du kennst ja die Gier.
Ja.
Ja, und dann habe ich mir ein Taxi bestellt, eine Kapsel, weil funktioniert ja vielleicht, ne? Und habe da auch gerade nochmal so Erstausstattungsgeld überwiesen bekommen, ich glaube an genau dem Tag oder einen Tag später, und ich habe die erste Kapsel, also Kokain halt, konsumiert und war so gierig und so krass wieder drin, also wo ich euch nochmal betonen muss, das ist wirklich, also wie vom Teufel, ja, ich war sobald es leer war, und es ist ja auch nicht so, dass man sich sowas dann lange aufheben kann. Ich war sofort wieder im alten Konsummuster, wenn nicht sogar noch härter,
ja.
Weil es soll ja dann auch richtig knallen, ne? Es ist ja nochmal ein Abschied, der muss ja auch gefeiert werden, irgendwie entsprechend.
Genau, gefeiert.
Und, ja, total. Und also schrecklich. Und dann war ich da, hab mich dann da in, also ich habe dann auch in diesem betreuten Wohnen, habe auch dann da vor Ort konsumiert. Also nicht das erste Mal, den ersten Rückfall hatte ich sozusagen ja, außerhalb dessen. Und hab mir am nächsten Tag schon wieder neu geholt. Und dann auch deutlich mehr. Ich glaube, dann habe ich mir gleich wegen diesem Erstausstattungsgeld und so drei Kapseln oder so geholt und dachte, okay, kann ich heute nochmal machen? Habe ich die drei Kapseln. Ich glaube, ich habe die am gleichen Abend auch alle weggehauen und dann schon wieder die nächsten bestellt. Also ich war geratzfatz.
Ja, war bei mir das Gleiche. Nach dem ersten Konsum ist dieses ganze kontrollierte Gelaber, was du dir vorher zurecht, das ist halt komplett weg.
Kannst du vollkommen knicken. Also es hat gar nicht funktioniert für mich. Ich habe mir dann auch, glaube ich, auch Cannabis konsumiert noch dazu, weil jetzt war es ja eh schon. Nee, Cannabis habe ich erst nicht konsumiert, weil mein Plan war ja zu dem Zeitpunkt auch noch, das könnte ja noch klappen mit der UK.
Ah ja.
Und dann kam halt der Tag, wo mir klar war, ja, okay,
das geht rechnerisch
jetzt
nicht mehr.
Geht's rechnerisch kaum noch. Ich müsste jetzt, vielleicht, wenn ich jetzt noch die letzte Kapsel so, dann könnte es vielleicht noch klappen. Aber denkst du, Puppe, natürlich auch nicht funktioniert. Ja. Hab die ganze Zeit durchgeballert, bis ich dann noch vor der nächsten UK angerufen habe bei denen und gesagt habe, ja, ey,
ich bin
rückfällig.
Ja. So,
ich habe es nicht gebacken bekommen. Ich musste dann direkt oder konnte dann zum Glück dank einer Kooperation von der Einrichtung, in der ich war, und meiner nahegelegenen Klinik, konnte ich am nächsten Tag direkt in die Entgiftung. Bin dann in die Entgiftung. Hab dann dort so eine Krisenintervention gemacht. Das sind 6 Tage, glaube ich, gewesen. Also musste nicht diese 12, 14 Tage durchmachen.
Okay.
Sondern der Plan war, ich mache die 6 Tage, gehe danach wieder zurück in die ambulante Phase. Das war super. Also ich habe richtig nochmal Kraft schöpfen können da in der Entgiftung. Hab nochmal so richtig mir bewusst gemacht, oder es ist viel wie schon von den Augen.
Ist bei dir da in diesem Moment eigentlich der Süchtigkeitsgroschen final gefallen?
In dieser ja, ich glaube, der war auch schon davor gefallen. Ja. Also das ist mir schon, also Krankheitseinsicht habe ich schon ziemlich lang eigentlich. Nur halt den, so richtig was ändern wollte ich eigentlich schon auch.
Aber du hast ja da nochmal krass diesen Suchtimpuls nachgegeben.
Ich habe dem krass nachgegeben.
Ich kenne den ja eins zu eins, dieses Rumgerechne. Ja. Und das ist ja ein ganz klassisches Beispiel, was du gerade beschreibst.
Ja, aber es war ja klar, ich war ja in diesem betreuten Wohnen und es war schon klar, dass wieder hineinzuschlittern in die Abhängigkeit ist keine Option. Also ich habe in dem Moment tatsächlich geglaubt, dass ich das auch schaffe. So, es war nie im Hinterkopf der Gedanke, naja, vielleicht machst du irgendwas. Also so wie bei dir ja auch. Also es war schon klar, dass es. Und das finde ich eigentlich auch das Gute oder was mir auch diese erste Therapie, diese erste richtige Therapie gebracht hat, ist, dass völlig klar ist, dass es keine Option mehr sein kann, jemals wieder zurückzugehen in diesen Konsum. Mhm. Also, wer weiß, wie lange ich jetzt noch kämpfen muss.
Ja.
Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Aber eins ist klar, es wird niemals wieder einfach dieses, ich lass wieder los und lass mich hängen. So, weil da, das habe ich in den vielen, vielen Jahren meiner Abhängigkeit und auch diesen vielen Versuchen, davon in irgendeiner Form loszukommen, ist klar, dass der Punkt, wo das noch okay ist zu konsumieren, der ist vorbei. So, es geht nicht mehr. Ich muss jetzt, also selbst, ich hoffe nicht, aber selbst wenn ich jetzt noch, was weiß ich, wie viele Therapien machen muss, es ist klar, es gibt nie wieder diese Zeit.
Musst du nicht, weil wir schaffen das jetzt.
Muss ich nicht, gehe ich auch stark von aus, mir geht's auch super. Also seit dieser Therapie ist das halt völlig klar.
Ja.
Es geht nicht zurück. Auf jeden Fall bin ich dann aus der Entgiftung rausgekommen und ich war super motiviert und es ging mir fantastisch.
Wo kommt jetzt die Geschichte mit der krassen UK?
Ja, genau, ob ihr es glaubt oder nicht. Ja. Das ist wirklich, es ist Fakt. Ja. Ich habe nicht nochmal konsumiert nach dieser Entgiftung, wurde aber positiv weiter getestet. So auf Kokain. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich bin dann von einem Zimmer ins andere gezogen und ich habe ja auch von Büchern von mir, auf denen habe ich halt Lines gelegt und gezogen. Und ich glaube, durch den Kontakt zu diesen Büchern, weil ich halt alles umgeräumt habe, muss meine UK wieder positiv geworden sein. Ich weiß es nicht, ich habe alles recherchiert, bestimmte.
Aber es ist eine Möglichkeit tatsächlich. Kann das Kokain über die Haut aufnehmen.
Es kann sein, ja. Ich halte alles, alle Erklärungsversuche halte ich irgendwie für so ein bisschen abgefahren und unrealistisch, aber ich weiß ja nun mal, dass. Also ich habe halt da nicht konsumiert. Ja. Ich könnte es ja jetzt auch mittlerweile sagen, wenn es so gewesen wäre.
Es wäre schlimm, wenn du jetzt hier nicht die Wahrheit sagst.
Nee, genau.
Genau,
ist auf jeden Fall die Wahrheit.
Nee.
Und,
was ist da passiert?
Genau, dann wurde ich da positiv getestet. Wurde nochmal positiv getestet und musste dann von einer auf die andere Minute hieß es dann, okay, gib uns mal jetzt den WG-Schlüssel, du darfst dann nicht mehr rein.
Klar.
Also, weil ich natürlich.
Man darf nicht als positiv Getesteter in eine betreute Luftwohnung. Macht ja auch durchaus Sinn.
Genau, ich noch überall rumtelefoniert, versucht alle Hebel, alles mir genau, bin extra ins Labor gefahren, positiv. War ein Riesenstress. Und bin dann halt, zwangsweise wieder zu meinen Eltern. So, ich bin dann da zurückgekommen mit dem, und das Krasse war für mich, ich komme halt an und davor war mein Mindset, weil ich hatte ja vor der Therapie, habe ich ja schon einmal kurz nochmal bei meinen Eltern crashen müssen. Und ich war so froh eigentlich, dass ich nie wieder da irgendwo quasi in Anführungsstrichen auf der Couch liegen muss oder irgendwo schlafen muss. Ne? Ich war so froh, das alles endlich hinter mir gelassen zu haben, weil davor auch schon teilweise durch zerbrochene Beziehungen war ich immer mal wieder 1-2 Monate da, was halt total das blöde Gefühl ist. Ja, und da wieder zurückzukommen mit dieser Geschichte von positive UK.
Vor allem diese Geschichte ist ja wirklich als Süchtiger. Du bist ja am Lügen und bla 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 und dann passiert ja mal wirklich so eine Scheiße. Dir glaubt ja auch kein Mensch.
Nee, es hat mir keiner, genau.
Dir glaubt doch kein Mensch.
Genau, total. Also
Jordan, wieso ist denn die UK positiv?
Irgendwann haben mir bestimmte Leute auch geglaubt, weil es halt. Also, man merkt da einem dann schon auch so ein bisschen was an. Und ich war so verzweifelt. Ohne Scheiß, bei meinen Eltern, als die erste Woche, die ich da war, ich habe eine Woche nur geheult, weil alles ist wieder zerbrochen. Ich habe dieses Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht. Ne? Ich habe endlich eigentlich was richtig gemacht und war auf einem, klar, ich hatte diesen Rückfall, ne? Aber ich habe danach gehandelt und war wirklich dabei, voll durchzustarten, doch echt motiviert. Ich weiß noch, wie ich über die Hauptstraße in Schöneberg, da bin ich, das war im Sommer, beziehungsweise die Sonnenstrahlen, kamen gerade so, es waren ein paar schöne Tage einfach und ich hatte Musik auf dem Ohr und ich bin da fröhlich über die Straßen und dachte, jetzt schaffe ich's. Und ein paar Tage später war ich da raus. Und ich habe wirklich, es brach alles über mir zusammen. Und sobald halt klar war, dass ich auch nicht zurück kann in die WG, war halt erstmal meine Lösung wieder klar und zwar Konsum. So. Ich war ja erstmal wieder vor dem Nichts. Es war klar, ich werde jetzt erstmal nicht, also ich hatte auch schon mal wieder die Einrichtung kontaktiert und da hieß es, na, wir machen mal einen Termin und gucken, wann du wiederkommen kannst, also die Therapieeinrichtung. Also ich habe mich schon gekümmert, aber es war erstmal klar, okay, jetzt bin ich erst, weiß nicht, zumindest ein paar Wochen im Schwebezustand und da ist nichts. Und da habe ich dann, nicht auch so Stück für Stück, aber wieder in Konsum gerutscht und wurde halt nochmal richtig krass rückfällig. Mit Pregabalin in hohen Dosen, Kokain, Cannabis, super viel Cannabis.
Hast aber trotzdem die neue Therapie wieder beantragt?
Hab alles beantragt, genau. Hab alles beantragt. Ich bin da hingefahren zum Haus und habe darum gebeten, so eine Auffangtherapie zu machen. Die wurde mir versagt, weil ja angeblich meine Lügengeschichte da ist. Und das hat mir halt nochmal, ging halt dann nicht. Wofür ich im Endeffekt dankbar bin, weil ich bin froh, dass ich jetzt da ich habe mich auf eine Langzeittherapie entschieden.
Ja.
Und ich will einfach alles mitnehmen.
So, ja,
weil, also nochmal aus einer Therapie kommen und rückfällig werden, das will ich nie wieder erleben. So, weil was da kaputt geht, ne? Ich meine auch mein Counter, über den wir so oft reden.
Ja.
Mein schöner 140 Tage clean Counter.
Ja.
Alles weg.
Ja.
Und genau, dann war ich halt, bin ich dann auch wieder, ich war, glaube ich, sogar in dieser Zwischenzeit, in dieser Wartezeit zweimal in der Entgiftung. Einfach nur, weil ich habe schon, wie gesagt, es gab nie mehr die Option, weiterzumachen, gab es nicht. Es war klar, bald fängt es wieder an, aber die Sucht halt, ne? Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und irgendwann war ich dann in längere Zeit in Entgiftung, 3-4 Wochen, und dann kam ich in die Einrichtung, in der ich dich kennengelernt habe. Und das weiß ich, wie gesagt, noch ganz genau, wie du da um die Ecke kommst. Herr Jackett Hagen, mein Liebster.
Ach komm.
Mit cooler Brille, wirklich fantastisch. Und das war wirklich ein Riesensegen.
Ja, aber man muss die Zeitachse, ne? Da komme ich ja auch aus meinem Rückfall an diesem Tag. Ja. Also ich hatte diesen Rückfall und alles verloren, meine Wohnung, zu Hause, Familie und hab mich dann 2 Wochen selbst entgiften können bei einer Verwandtschaft auf dem Land. Das war auch ein Riesenvorteil übrigens von der ersten Therapie, weil ich hätte mich ja niemals 2 Wochen selbst entgiften können. All den Jahren vorher ist ja unmöglich. Unmöglich. Ja. Also von daher sieht man schon, dass das Mindset krass sich verändert hat und gearbeitet hat. Ja. Rückfall, ja klar. Fuck. Riesige Konsequenzen, aber dann trotzdem die Stärke zu haben, sich selbst zu entgiften und auch wie du immer wieder, dann, dass wir weiter diesen Weg gehen, darauf kann man schon stolz sein. Und zwar richtig, weil du hast immer auch die Option als Süchtiger zu sagen, ach, dann ist doch eh alles scheißegal, den Gedanken kennst du doch auch.
Absolut, klar.
Und dann ist man halt wieder 5 Tage wach und landet nicht in so einer Einrichtung. Wir hatten dann beide kein Zuhause mehr. Ich weiß nicht, wieso bist du in die Übergangseinrichtung, weil deine Eltern haben auch gesagt, sie haben keinen Bock mehr.
Nee, genau, und ich wollte auch da gar nicht sein und das war auch klar. Und außerdem will niemanden stark Abhängigen aufnehmen. Ja. Es gab keine andere Option. Außerdem hängt ja da viel dran.
Ja, da gibt es so Einrichtungen zum Glück, wo man dann auf so einen Therapieplatz wartet, wenn man nirgendwo mehr hin kann. Und ich war im Büro unten, kam raus und du saßt auf dieser Bank, wo ich vorher eben auch gesessen hatte. Und dann saßen wir da nebeneinander.
Ja.
Und dann haben wir Hallo gesagt. Und
du direkt sehr offen und freundlich, muss ich auch sagen.
Danke, John. Du auch. Ich habe halt gesagt, Kokain 15 Jahre und du Kokain 18 Jahre oder so. Und dann, bei mir ist das länger, oder?
Kokain sind bei mir 14 Jahre.
Okay.
Aber
insgesamt,
wir da,
insgesamt
17,
17 Jahre,
18 Jahre.
Und dann kamen wir jetzt auch aufs gleiche Zimmer und jetzt sitzen wir hier.
Und ich will noch mal ganz kurz sagen, unser Counter ist wieder ganz schön hoch.
Ja.
Also ich meine, da dachte ich,
an bei dem Tag Reset war der bei 14 bei mir.
Da war noch ganz, ganz low. Und jetzt mittlerweile sitzen wir hier mit beide über 130 Tagen Hagen. Mhm. Herzlichen Glückwunsch.
Leute, wenn ihr Fragen habt an uns, Instagram, Sucht und Süchtig. Das war unsere heutige Folge. Willst du noch was sagen, John? Ich kann nicht mehr. Ich bin gerade emotional ein bisschen mitgenommen.
Ich glaube, da bleibt uns nur noch eins zu sagen, nämlich bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Sucht und Süchtig. 2 Leben im Rausch. Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App. Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media. Redaktion John Cook, Hagen Decker. Executive Producer Florian Kasten, Josephine Wozniak. Musik Robert Oeser. Ton und Schnitt Joao Carlos da Cruz, Florian Kasten. Cover Concept und Artwork Amadeus Ewald Fronk. Cover Photography Cedric Soltani.